liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Franz Spiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Wehrpflicht. Wehrpflicht, Volksabstimmung. Am Sonntag ist Volksabstimmung, so jetzt für die deutschen Zuhörer, und da wird entschieden, ob wir in Zukunft in Österreich ein Berufsheer haben sollen oder ob wir weiter bei der allgemeinen Wehrpflicht bleiben sollen. Ja, also wird Sie wahrscheinlich nicht so sehr interessieren, wenn Sie jetzt nicht Österreicher sind. Und das zu Befürchtende ist, auch wenn Sie Österreicher sind, wird es nicht so besonders interessieren, weil unglaublich viele Leute befunden haben, da gehe ich eh nicht hin. Zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass natürlich gut österreichisch absolut keine wirkliche Diskussion stattgefunden hat, sondern es geht darum, Rot ist für das Berufsheer, witzigerweise, die haben das bis vor einem halben Jahr absolut abgelehnt, und Schwarz ist fürs Volksheer, die haben das auch bis vor einem halben Jahr absolut abgelehnt. Ein bisschen was Eigenartiges passiert, die beiden großen Parteien haben ihre Positionen getauscht. In Wirklichkeit deswegen, weil die Kronenzeitung, wo es geschrieben hat, und bekanntlich, wenn die Kronenzeitung in Österreich was schreibt, dann hüpfen alle, also vor allen Dingen alle Politiker. Nun haben wir eine Nicht-Information zuerst gehabt und jetzt in den letzten drei Wochen haben sie sich gedacht, naja, sagen wir da was, dazu machen wir ein bisschen Information. Und diese Information ist so schändlich, so absolut jenseits von Gut und Böse. Es passiert natürlich das Übliche. Jene, die fürs Berufsheer sind, sagen, es wird viel billiger werden. Jene, die gegen das Berufsheer sind, sagen, es wird viel, viel teurer. Es gibt absolut keine wie immer gearteten ordentlichen Zäune, weil offenkundig alles irgendwie sehr, sehr aus einem bestimmten Blickwinkel gesehen wird. Es ist auch die Interpretation der deutschen Vorgänge in Österreich offenkundig nur vom jeweiligen Standpunkt abhängig. Die einen sagen, das funktioniert in Deutschland irrsinnig gut, die anderen sagen, es funktioniert ganz katastrophal. Chaos hoch 6. Absolutes, totales Chaos hoch 6. Jetzt möchte ich auch was dazu sagen. Und zwar aus einem völlig anderen Blickwinkel, und zwar aus dem Blickwinkel des Evangelischen in Österreich. Also allgemein bekannt ist folgende Tatsache, dass Evangelischsein in Österreich irrsinnig lang verboten war und dass die Evangelischen in Österreich auch ganz, ganz große Verfolgung mitgemacht haben. Das kommt aus jener Zeit, da der Staat sich über den gleichen Glauben konstituiert. Ich sage es jetzt schon vereinfacht, aber tendenziell läuft die Sache so, du hast einen Kaiser. Und der Kaiser ist logischerweise immer vom Papst gekrönt und ist ja was anderes als König. Also Kaiser ist immer eine religiöse Dimension. Und man geht natürlich logischerweise zunächst einmal davon aus, dass nur römisch-katholische Menschen diesem Kaiser treu sein werden, weil dieses Kaiserreich zunächst einmal und Kaisertum eine römisch-katholische Definition ist. Der Evangelische steht primär unter dem Verdacht, dass er eben gegen den Kaiser, gegen den Staat, gegen die Öffentlichkeit und so weiter und so fort wäre, weil er eben nicht römisch-katholisch ist. Also genauso eingedunkt werden natürlich die im österreichischen Kaiserreich immer drinnen seienden Orthodoxen, sind natürlich die sehr, sehr vielen Juden, die es gegeben hat, bis Herr Hitler sie alle umgebracht hat. Und die sind alle verdächtig, weil sie einfach nicht in dieser Definition römisch-katholischen Kaisertums drinnen sind. Jetzt muss man sich das Ganze anschauen. Jetzt gibt es zwei Schritte und die sind ganz, ganz, ganz spannend. Der erste Schritt ist der Aufklärung, der Toleranz. Also man sagt, man verfolgt die Leute nicht mehr. Toleranz heißt noch nicht Gleichberechtigung, sondern heißt einfach, man ja, vertreibt sie nicht mehr, verfolgt sie nicht mehr und so weiter und so fort. Der zweite Schritt ist ein viel, viel spannenderer. Dieser zweite Schritt geschieht erst im Laufe der Französischen Revolution bzw. der Napoleonischen Kriege, wo etwas ganz Spannendes passiert, nämlich die allgemeine Wehrpflicht. Die Franzosen erfinden die allgemeine Wehrpflicht. Wir können uns das ja eigentlich gar nicht vorstellen. Die Kriege vor der napoleonischen Ära, also der großen Volksheere, werden ja von Warlords schlussendlich geführt. Auch der in Österreich noch immer hoch verehrte Prinz Eugen von Savoyen, der ja, eigentlich daran schuld ist, dass Österreich so groß wurde, wie es war, also Ungarn vor allen Dingen so groß wurde, weil das hat ja alles dann zum Osmanischen Reich gehört, natürlich das ganze Jugoslawien, also heutzutage Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, ist ja alles Teil des Osmanischen Reichs. Dieser Prinz Eugen ist zunächst einmal einfach auch ein Oberst eines Regiments. Und diese Regimenter sind, ja, man kann das eigentlich wirklich nur vergleichen, den Kriegsherrn Warlords, die es halt in Afrika drinnen hast. Die verdingen sich immer bei einem Herrscher und machen dann was. Und führen für den Krieg und sind natürlich auch kaufbar und kämpfen teilweise eben einfach mal auf der Seite, dann auf einer anderen Seite. Und ja, dann gibt es diesen großen Bruch, die allgemeine Wehrpflicht. Und mit der allgemeinen Wehrpflicht kommt was ganz, ganz Spannendes heraus, und zwar ist das der Fahneneid. In der Tat löst sich die Definition des Staatsbürgers genau in diesem Moment. Früher als religiös gleich mäßig mit dem Herrscher, nebenbei bemerkt, gab es auch evangelische Staaten, die Katholiken verfolgt haben. Sie haben Gott sei Dank früher aufgehört als die katholischen Staaten, aber gemacht haben sie es auch, weil die gleiche Staatsdefinition dahinter steht. Man kann dem jeweiligen Staatsoberhaupt nur treu sein, wenn man die gleiche Religion hat. Im österreichischen Bereich eben die apostolische Majestät, ein vom Papst verliehener Titel, und zudem ist man treu, weil man Katholik ist, weil man sagt, ja, das ist der von Gott via Papst eingesetzte Herrscher, zudem muss man treu sein. Im evangelischen Bereich drinnen ist es ein bisschen anders, aber auch nicht viel. Und jetzt passiert was anderes. Die Staatsbürger, die Relevanten, sprich die Männer, Frauen sind zu dieser Zeit sowieso komplett irrelevant, auch wenn wir kurz vorher noch eine Kaiserin in Form der Marie Theresia hatten, werden zu Staatsbürgern durch die Ablegung des Fahneneides, durch die Ableistung des Wehrdienstes. Ganz stark merkbar in Preußen, setzt dort auch viel, viel früher an, deswegen auch die Emanzipation der Katholiken in Preußen, weil das einzig Entscheidende der Dienst am Staat, in dem Fall der Dienst mit der Waffe am Staat ist. Und jetzt passieren ganz, ganz spannende Dinge. Sobald diese allgemeine Wehrpflicht entsteht, entsteht die bürgerlichen Rechte. Das heißt, der Unterschied zwischen Adel und Nichtadel löst sich auf, weil es nur noch wesentlich ist, ob du dem Staat in Form des Militärs gedient hast. Natürlich sind die ewig Dienenden, das heißt die Berufsoffiziere, zunächst einmal de facto zu 100% aus dem Adel. Geht auch zunächst einmal gar nicht anders, und dann wird das halt langsam aufgelöst. Ganz schön zu sehen im Vorfeld des Ersten Weltkriegs das totale Bemühen der Wiener jüdischen Bürgerschaft, die Söhne dreijährig freiwillig gehen zu lassen, sprich Reserveoffiziere zu werden. Die haben da in der Ausbildung irrsinnig gelitten. Die sind gequält worden bis zum geht nicht mehr. Aber am Schluss sind zum Leutnant ausgemustert worden. Emanzipation. Die Emanzipation, das ist das eigentlich Erschreckende, in ganz Europa läuft in Wirklichkeit die bürgerliche Emanzipation, die religiöse Emanzipation der Minderheiten schlicht und ergreifend über den Wehrdienst. Wer den Wehrdienst abgeleistet hat, der ist ein Vollbürger. Ganz klar zu sehen, überall. Schauen Sie in Ihr, wenn es einfach, was weiß ich, wurscht, Baden-Württemberg sind und so weiter und so fort, schauen Sie sich an, wo die Veränderung ist, wo du plötzlich bürgerliche Rechte hast. Aus diesen kommen dann später in großen, großen Kämpfen die Wahlrechte heraus, kommt das raus, kommt jenes raus und so weiter und so fort. Aber die bürgerliche Emanzipation läuft in Wirklichkeit über den Wehrdienst. Wie ist es mit Leuten, die im Gefängnis sitzen? Die brauchen nicht zum Bundesheer. Stimmt nicht. Sie dürfen nicht zum Bundesheer, denn während der Gefängnisstrafe sind die bürgerlichen Ehrenrechte eingestellt. Sie dürfen auch nicht wählen, obwohl es da jetzt irgendein Theater gibt, dass sie doch wählen dürfen, ist eigentlich die Idee, ich kann nur dann wählen, wenn ich auch zum Heer gehen kann. Wenn ich diesen Dienst an der Allgemeinheit leiste, am Staat leiste, eigentlich nicht der Allgemeinheit, sondern am Staat leiste, dann kann ich auch im Staat mitbestimmen. Wir haben jetzt eine ganz spannende Situation in Österreich. Es werden unglaublich viele Argumente gebracht. Diese Argumente sind prinzipiell finanzieller Natur. Dann geht es unglaublich um die Fragestellung, wo werden die ganzen Zivildiener herkommen. Man muss sagen, das österreichische Sozialsystem bricht schlagartig zusammen, wenn wir nicht mehr diese Masse an Zivildienern haben. Alle Sozialinstitutionen leben im Moment nur von den Zivildienern. Das Krankenhaus, das Altenheim, die Rettung und alle sozialen Dienste, Heimpflegedienste etc. bla bla. Es lebt im Moment alles nur, ist nur finanzierbar über die kostenlose Arbeit der Zivildiener. Das ist aber auch kein Argument, weil es eine sehr gute Berechnung gibt, die sagt, okay, der Zivildiener ist das teuerste, was es überhaupt gibt, weil ich bekomme ihn nur, wenn ich gleichzeitig ein ganzes Heer erhalte. Wenn ich das wirklich ausrechne, was mich jeder Zivildiener kostet, dann muss ich nämlich das ganze Heeresbudget hineinrechnen. Und dann ist ein Zivildiener der teuerste Arbeitnehmer, den es überhaupt gibt. Also da bist dann schon in Vorstandsetagen drinnen, wenn das durchgerechnet wird. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin zu diesen Berechnungen nicht imstande, sage aber, es ist logisch. Ist klar, ich muss in den Kosten eigentlich das ganze Jahresbudget einrechnen. Was sie dann wirklich ergibt, kann ich nicht beurteilen. Diese ganzen Argumente sind alle irgendwo an den Haaren herbeigezogen. Die Vorstellung ist eine komplett andere. Die Fragestellung in unserer Tradition, in unserer Rechtsentwicklung ist, sind wir so weit, dass wir die bürgerlichen Ehrenrechte auch verleihen, Personen, die nicht einen Dienst am Staat gemacht haben. Denn das ist unsere Tradition. Jetzt wurscht, ob du mit der Waffe dienst oder sozialen Dienst machst als Zivildiener, du dienst dem Staat. Die einen, indem sie bereit sind, es zu verteidigen, die anderen, indem sie wirklich gigantische Leistungen im Sozialsystem, das sage ich jetzt ganz ehrlich noch einmal, auch als Mensch, der sich ein bisschen damit auskennt, mit der Diakonie und so weiter und so fort, die lebt auch nur von Zivildienern, die können das nicht bezahlen, das ist völlig unmöglich. Das sind wir so weit, ganz klar zu sagen, es haben wirklich alle die bürgerlichen Ehrenrechte und damit die bürgerlichen Freiheiten, wie zum Beispiel die Religionsfreiheit, Niederlassungsfreiheit. Das ist alles nicht selbstverständlich, Leute, dass du umziehen kannst, dass du übersiedeln kannst, ist ein erkämpftes Recht. Der Leibeigene war an die Scholle gebunden, das heißt, er hat aus dem Derfel nicht wegziehen können. Das war ein todeswürdiges Verbrechen. Hier ist ganz, ganz viel erreicht worden. Sind wir so weit, dass wir diese Ehrenrechte, das sind bürgerliche Ehrenrechte, meine Lieben, die ja zum Beispiel Asylanten nicht haben, weil sie keine Staatsbürger sind oder EU-Bürger sind oder sonst wo Bürger sind, sie sind einfach gar keine Bürger in unserem heutigen Rechtssystem drinnen, sind wir so weit, dass wir wirklich jeden die bürgerlichen Ehrenrechte, bürgerlichen Freiheiten stabil, unbefragt zugestehen, wenn dieser Dienst am Staat nicht mehr erfolgt. Oder kommen wir in eine Situation, dass eine sehr kleine Gruppe, das ist dann das Berufsheer, etwas Besseres ist, weil die tun was für den Staat. Die haben deswegen Vorrechte. Sind Sie vielleicht auch dieser Vorrechte bewusst oder behaupten Sie, und dort hast du dann eben gleich einmal ein Abgleiten in eine Dimension hinein, dass jemand dann sagt, naja gut, wenn ich die Waffen habe, um mein Blut zu vergießen zum Schutz des Staates, dann habe ich auch ein sehr, sehr hohes Recht im Staat mitzubestimmen, wo eben am Schluss irgendwelche putschhaften Dinge stehen würden. Ich werde, und das sehe ich ganz eindeutig, am Sonntag abstimmen für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Und zwar aus diesem ganz, ganz einfachen Grunde, dass ich weiß, wie Österreich funktioniert. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ich glaube, dass wir, ganz eindeutig auch das Bundesheer noch brauchen als das, was es in Österreich immer war, seitdem es eine Wehrpflicht gibt, als den großen Schmelztiegel. Es mag jemand als Ausländer, als Einwanderer, als Mitbürger mit Migrationshintergrund, eines der blödesten Worte, die es überhaupt gibt, Mitbürger mit Migrationshintergrund hineingehen. Nachdem der Wehrdienst abgeleistet ist, ist er ein Vollbürger. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Definitionen zum Beispiel, also der Mitbürger mit Migrationshintergrund, in Wirklichkeit auf was ganz was anderes hinausläuft, nämlich auf den Nicht-Vollbürger, auf den Halbbürger, auf den Metöken. Das gab es in der europäischen Rechtstradition immer. Im Altgriechischen gibt es drei verschiedene Klassen von Bürgern. Im Römischen Reich nicht so klar ausgedrückt, aber doch, die sich sehr, sehr wohl von ihren Rechten unterschieden haben. Und nehmen wir schon im Römischen Reich die Vollbürgerschaft nach Ablegung des zunächst einmal ja verpflichtenden Wehrdienstes. Das hat sich dann später geändert und wird auch zu Berufs- und Söldnerherren. Aber wäre jetzt eine zu komplexe Ausführung. Ich möchte, dass alle da hineingehaut werden. Jetzt wurscht, ob Dienst mit der Waffe oder Zivildienst. Und als Vollbürger herausgehen mit einem Verständnis dafür, dass sie es dann sind. Mit einer Unzweifelhaftigkeit der bürgerlichen Rechte für alle Männer, wo die Frauen noch in unserem Denken, merkst du ja auch, wie unemanzipiert wir da noch denken, werden da einfach irgendwie mitgenommen, die rennen da einfach mit. Wie Österreich funktioniert, glaube ich noch nicht, dass diese selbstverständliche Zugestehung der bürgerlichen Rechte für alle funktioniert, ohne dass wir eine allgemeine Wehrpflicht, Staatsdienstpflicht haben. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich sage Sie dann ganz ehrlich, es ist nur meine persönliche Meinung. Es ist meine persönliche Meinung geprägt durch mein Evangelischsein, geprägt durch mein historisches Wissen, geprägt durch meine Familientraditionen, geprägt durch meinen Ort des Aufwachsens Wien und so weiter und so fort. Es ist meine persönliche Meinung. Aber ich wollte es Ihnen erzählen. Das ist auch ein Stück wirklich Tagebuch eines evangelischen Pfarrers, der wirklich lange bereits hinter sich liegend hat österreichische Tradition, Verständnis für das Funktionieren Österreichs. Und ich wollte Ihnen das mal erzählen. Ich möchte Sie in Ihrer Entscheidung nicht beeinflussen. Aber ich wollte Ihnen das mal erzählen. Bitte verstehen Sie dies auf keinen wie immer gearteten Fall. Es ist irgendwie geortet öffentliche Erklärung eines evangelischen Amtsträgers. Das ist wirklich der Hans Spiegel, der noch einmal hinter dem Pfarrer Hans Spiegel steht. Ich hoffe, ich habe mich klar gemacht. Euch allen wünsche ich eine sehr, sehr gute Nacht. Und eine Bitte habe ich an all meine österreichischen Zuhörer. Egal wie sie entscheiden, bitte gehen Sie am Sonntag hin. Beteiligen Sie sich am demokratischen Prozess. Geben Sie die hart erkämpften Rechte, abstimmen zu können, bestimmen zu können, nicht auf. Gesegneten Abend euch allen.